Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig und mein Name ist Nadine Marquardt. Wir reden in dieser Folge über Future Skills, also über digitale und nicht digitale Schlüsselkompetenzen, die heute schon wichtig sind und in Zukunft noch wichtiger werden. Und dazu habe ich mir wie immer kompetente Unterstützung geholt und zwar aus den eigenen Reihen, aus der LF-Gruppe. Ich spreche in dieser Folge mit Melina Friedrich, Leading Designer Innovation and Culture bei den Digital Impact Labs Leipzig und mit Robert Schnökel, Zukunftsforscher Neue Technologien bei den Versicherungsfonds Leipzig. Damit sage ich erstmal Hallo Robert, Hallo Melina, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir über die Future Skills sprechen, lasst uns erstmal über euch und eure besonderen Fähigkeiten reden. Was sind denn deine absoluten Superfähigkeiten oder deine Superfähigkeit, Melina?
Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, am Ende ist es, glaube ich, das Thema Ruhe bewahren. Ich glaube, wir sind oft ein Ruhepol in einer Gruppe und gerade bei Moderationen ist das sehr hilfreich.
Okay, Melina bewahrt immer die Ruhe. Was ist bei dir, Robert?
Ich glaube, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und das war auf jeden Fall so die Veränderungsbereitschaft, so immer dafür bereit zu sein, auch Dinge anders zu machen und andere Meinungen und Sichtweisen anzunehmen und darüber nachzudenken, ob man wirklich auf dem richtigen Weg ist oder ob man da nicht vielleicht doch noch irgendwo Verbesserungspotenziale, Veränderungspotenziale gibt.
Das klingt schon gut. Mal gucken, ob diese Kompetenzen später auch nochmal zur Sprache kommen. Aber erstmal, Melina, ich wollte dich erstmal fragen, in Workshops diskutiert ihr ja mit den Teilnehmern genau solche Themen, ne? Future Skills, was braucht man, um in der Arbeitswelt in Zukunft fit zu sein? Und dabei macht ihr eine besondere Methode, wie ich finde. Ihr geht nämlich auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 und dann schaut ihr euch an, wie die Arbeitswelt in also 12 Jahren so aussieht. Und kannst du uns da noch einen tieferen Einblick geben, wie das dann genau funktioniert?
Also erstmal ist natürlich recht schwierig auch zu sagen, wie die Zukunft dann aussehen wird oder die Arbeitswelt dann aussehen wird, weil es gibt ja nicht nur die eine Zukunft, sondern viele mögliche Zukünfte. Also erstmal auch in dieses Denken reinzukommen, dass es eben verschiedene Zukünfte gibt und dass diese Zukünfte oder auf verschiedene Art und Weise wahrscheinlich oder auch wünschenswert sind. Und in den Workshops diskutiere ich dann mit den Teilnehmenden erstmal auch darüber, was sind denn auch die wünschenswerten Zukünfte, was ist so in der Vorstellung der Teilnehmenden auch dabei. Und ich nutze dazu in den Workshops die Methodik der Design Fiction, wo wir etwas Unbekanntes im Jetzt, ein Ding quasi aus dem Jetzt nehmen und in eine bekannte Situation übertragen. Beispielsweise die Stellenausschreibung, die ist bekannt. Da geht es darum zu schauen, welche Anforderungen haben wir an die Stelle, welche Anforderungen gibt es an die Personen, wie sieht es im Gesamten aus und projiziere das dann mit den Teilnehmenden dorthin.
Und fällt denen das leicht, sich da reinzuversetzen? Weil das ist doch ganz schön weit in die Zukunft gedacht. Und mein Eindruck ist immer, deswegen ist ja auch Science Fiction immer so was Tolles, was manche Leute sich vorstellen können, wie eine Zukunft aussieht, auch in weit entfernter Zukunft, ist Wahnsinn. Aber fällt einem das selber gerade in so einem Arbeitskontext dann einfach? Hilft da diese Methode den Leuten, sich da reinzudenken?
Also ich starte immer auch mit einem Check-in erstmal, wo wir gemeinsam in die Zeitkapsel steigen und zusammen in das Jahr 2035 reisen. Und erstmal gucken, wenn ich jetzt die Augen öffne in diesem Jahr, wie sieht mein Arbeitsplatz aus, wie sieht die Stadt aus, wie sieht die Umgebung aus, was mich da umgibt, um erstmal auch so ein bisschen anzukommen in der Welt und auch mal so ein bisschen da auch die Kreativität spielen zu lassen. Da kommt dann oft sowas wie, ich bin in einer autofreien Stadt zur Arbeit gefahren oder ich bin halt remote unterwegs, sitze im Grünen. Neben mir sitzt meine virtuelle Mitarbeiterin oder die KI als Mitarbeiterin. Das sind dann so die Themen, wo wir erstmal einsteigen in diesen Workshop und genau die Design Fiction hilft dabei, so ein bisschen aus diesen bekannten Zukunftsmustern auch auszubrechen und Lösungswege da auch zu öffnen für Kreativität, um mal darüber nachzudenken, welche Kompetenzen sind denn in Zukunft relevant und was müssen wir heute auch schon tun, um dorthin zu kommen.
Und Robert, ich weiß, dieses in die Zukunft reisen und sich dann überlegen, was dort dann passiert und dann vielleicht zurückzudenken, was man dann dafür heute tun muss, ist eine Methode, die du als Zukunftsforscher auch anwendest.
Ja, genau, das war auf jeden Fall ein spannender Punkt, diese Design Fiction und das Übertragen ins Jahr 2035 oder auch in jedes andere Jahr. Und es gibt eine Methodik in der Zukunftsforschung, die nennt sich Backcasting. Und das, was Melina gerade schon angesprochen hat, fand ich einen sehr wichtigen Punkt, nämlich erstmal zu verstehen, dass es ja nicht eine vorherbestimmte Zukunft gibt, die auf jeden Fall 2035 eintreten wird, sondern wir haben es eigentlich mit einer ganz großen Vielfalt an möglichen Zukünften zu tun. Und wenn man dann als Unternehmen oder auch als Privatperson nicht so getrieben werden will, sondern selbstbestimmt sein möchte, was eigentlich im Jahr 2035 für einen passieren soll, bestenfalls, dann stellt man sich eben ein für sich wünschenswertes Bild der Zukunft vor und versucht dann rückwärtsgewandt aus dieser wünschenswerten Zukunft sich zu überlegen, was muss ich denn Schritt für Schritt tun, und zwar in die Vergangenheit gegangen, also aus dem Jahr 2035, immer einen Schritt näher wieder an die Gegenwart heran. Wenn man das in Jahren ausdrücken würde, dann was mache ich denn 2034, was mache ich 2033 und so weiter. Und sich zu überlegen, welche Schritte muss ich denn gehen, um dieses wünschenswerte Zukunftsbild zu erreichen. Und das ist sowohl aus Privatsicht, aber natürlich auch vor allem aus Unternehmenssicht durchaus relevant, wenn man eine Strategie, es gibt ja durchaus Unternehmen, die eine Strategie 2030 oder eine Strategie 2035 aufstellen. Und man kann die aufstellen und dann muss man ja irgendwie da hinkommen. Und diese Meilensteine zu bestimmen, Schritt für Schritt sich zu vergegenwärtigen, ist das denn überhaupt realistisch, dass ich dieses mögliche Zukunftsbild erreichen kann, ist das, was man Backcasting nennt, weil man dann in dem Prozess dieses Aufstellens der Meilensteine natürlich auch an einer bestimmten Stelle feststellen kann, das funktioniert ja aber gar nicht so. Wenn ich diese Meilensteine jetzt bestimme, fällt mir auf, da fehlt ja noch was. Und dann ist das auch so ein immer wieder iterierender Prozess zu schauen, wie erreiche ich möglichst effektiv das von mir gewünschte Bild im Jahr 2035, wenn wir jetzt das mal als Zahl nehmen wollen.
Und jetzt sind wir hier so ein bisschen methodisch eingestiegen, was jetzt aber natürlich interessant ist und das kann sicherlich differieren, aber was würdet ihr sagen, sind so diese Zukunftsfähigkeiten, die Future Skills, die besonders wichtig werden, generell gesprochen, Melina?
Bei den Digital Impact Labs haben wir im vergangenen Jahr dann 9 Skills identifiziert, basierend auf verschiedenen Studien, beispielsweise auch vom Weltwirtschaftsforum. Und kann man gar nicht so pauschal sagen, welche davon sind die relevantesten, weil am Ende ist das sehr individuell. Einmal individuell für das Unternehmen auch, in welcher Branche, in welchem Kontext sind die unterwegs. Welche Anforderungen sind da? Wie sieht eben dieses Zukunftsbild auch aus im Jahr 2035, wenn man darüber nachdenkt, was sind dann vielleicht unsere Kunden und Kundinnen? In welcher Branche wollen wir dann unterwegs sein? Wie sind da die Produkte und Leistungen, die wir anbieten? Das heißt, da ist es oft wichtig, erstmal zu schauen, wie kann man da rückwärts gehen und was sind dann da so die relevanten Kompetenzen? Am Ende haben wir bei diesen neuen Future Skills vor allem jetzt aktuell in den letzten Jahr oder in den letzten Monaten einen Schwerpunkt auch gelegt auf das Thema Führung, weil wir in unseren Projekten auch wahrnehmen, dass das ein großer Knackpunkt ist. Dieses aktuell in einem eher hierarchischen Unternehmen führt man halt ganz anders als in einem selbstorganisierten Team beispielsweise. Und da stecken ja oft die Führungskräfte auch so in so einem Spagat zwischen diesen zwei Welten. Das ist beispielsweise ein Skill, wo ich wahrnehme in den Workshops, dass das sehr relevant ist.
Also neue Fähigkeiten zu führen wäre ein Aspekt. Sind da noch weitere Sachen, wo er sagt, auch das sehen wir immer wieder, sind Sachen, die wichtig werden? Also auch um da Gefühl für die Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, zu bekommen, sind das eher so Hard Skills, sind das eher Soft Skills? In welche Richtung geht das da, dass wir noch ein bisschen konkreter werden vielleicht an der Stelle?
Es sind eher die Soft Skills. Das heißt, es ist viel mehr dieses, ja, wie interagieren wir miteinander? Es ist viel Kommunikation, viel Veränderungsbereitschaft oder auch Resilienz. Also da selber auch mit umgehen zu können, dass es sich immer mehr verändert, multiple Krisen. Und Robert hat das eingangs ja auch schon mal mit angesprochen, dass man da viel mehr auch mit umgehen lernt und Lösungswege sieht und entwickelt und nicht jedes Mal von so einer Krise wie überwältigt wird und in eine Schockstarre gerät, sondern da diese Veränderungsbereitschaft auch öffnet. Das ist auch viel, dieser Kompetenzaufbau hat ja ganz viel auch mit Mindset zu tun. Also mit welcher Haltung gehe ich an ein Thema auch ran, als Individuum oder auch im Unternehmen?
Also Kompetenzaufbau, Veränderungsbereitschaft, Umgang mit neuen Krisensituationen. Robert, sind dann die Hard Skills? Übernimmt das dann alles die KI für uns?
Da kann ich gleich zu was sagen, vielleicht um, weil du gesagt hast, lass uns mal konkret werden. Wir können ja vielleicht mal zumindest die 5 Top-Skills des Weltwirtschaftsforums aus dem Future of Jobs Report 2023 mal nennen, um den Zuhörern mal so ein Gefühl zu geben, dass das wirklich eher die Soft-Skills sind. Nämlich zum einen ist das das analytische Denken, was da auf der Liste steht, ganz oben. Dann kommt kreatives Denken. Dann ist es diese Resilienz, Flexibilität, die wir gerade schon hatten. Motivation und Selbstbewusstsein. Und auf Platz 5 Neugier und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Das sind so in einer Befragung vom Weltwirtschaftsforum die Top 5 Fähigkeiten für 2023. Das sind jetzt noch nicht die Future Skills, aber auch dort in der Befragung wird ja dann auf Future Skills eingegangen und da sind relativ viele Ähnlichkeiten zu sehen in den Bereichen. Also da sieht man schon, da ist jetzt nicht mehr so viel Hard Skill dabei, sondern viel von dem, was man halt auch branchenübergreifend, unternehmensübergreifend, abteilungsübergreifend einsetzen kann, wo man sich anpassen kann, wo wir am Anfang schon mal waren. Und weil du KI gerade mit zum Thema gemacht hast, ganz spannendes Thema. Auch da diese eins der Dinge, die damit auf der Liste steht und die weit nach oben wandern wird aus Sicht der Befragten, ist dort im Englischen heißt es Technological Literacy. Ich habe über die deutsche Übersetzung nachgedacht und finde eigentlich im Englischen ist es das am besten beschrieben, deswegen würde ich es nicht übersetzen. Ich glaube, das versteht man auch, dass auch das aus Zukunftsperspektive sicherlich wichtig wird. Wir haben jetzt ein Jahr voller Generative AI erlebt. Die Kommunikation zwischen Menschen und künstlichen Intelligenzen in ihren Ausprägungen, wie wir sie heute und in den nächsten Jahren vermutlich sehen werden. Und das sind ja eben nicht nur die künstliche Intelligenzen, die wir mit einer Tastatur und unserem Bildschirm uns gegenüber sehen, sondern wir haben ja auch ganz viel Entwicklung im Bereich der Robotics, wo wir dann wirklich auch mit einem Roboter uns gegenüber sehen und mit dem irgendwie in irgendeiner Art und Weise kommunizieren werden. Und das ist durchaus eine Fähigkeit, die Entwicklungspotenzial hat für die nächsten Jahre aus meiner Sicht.
Vielleicht versuchen wir doch ganz kurz nochmal Digital Literacy, es kommt einem gar nicht so leicht über die Lippen, zu übersetzen, sowas wie...
Also es ist Technological Literacy. Die erste Übersetzung ist halt, so technologische Fähigkeiten und Kompetenzen.
Also einfach mit der Technik umzugehen, nur das Handy in die Hand zu nehmen, sondern auch zu wissen, wie man einen Prompt schreibt, genau, wie man eine KI bedient, Möglichkeiten und Grenzen kennen. Das ist ja auch aktuell ein großes Thema. Aber wir wollen uns ja gar nicht zu dolle über Generative AI und KI unterhalten. Aber es kommt ja an der Stelle mit rein. Nur ist es so, über das meiste, was ihr gesprochen habt, oder wo wir gerade gesprochen haben, die Fähigkeiten, die klingen ja jetzt alle nicht wahnsinnig neu. Das sind ja jetzt nicht Sachen, wo man sagt, oh, davon habe ich ja noch nie gehört, von Technological Literacy mal abgesehen vielleicht. Woran merkt man denn, dass die wichtiger werden? Oder an welchem Punkt merkt man denn, dass die wichtiger werden? Und dass ich dann sage, oh, jetzt muss ich mich aber mal kümmern. Keine Ahnung, dass lebenslanges Lernen für mich und vielleicht auch für mein Unternehmen wichtiger sind, Melina.
Vor allem auch daran, und ich glaube, das nehmen viele aktuell auch in den vergangenen Jahren schon wahr, dass man das Gefühl hat, alles geht immer schneller, es ist alles unsicherer, ich kann gar nicht mehr so richtig mich auf das, was ich gerade gelernt habe, irgendwie verlassen und da jahrelang von profitieren. Ich glaube, das ist so die VUCA-Welt, also sie ist sehr volatil, es ist unsicher, komplex und auch mehrdeutig, also verschiedene Informationen werden verschieden ausgelegt und gedeutet, und das ist so ein Punkt, wo das klar wird, dass diese Kompetenz, vor allem auch eben die Veränderungsbereitschaft, der Umgang mit der Komplexität, die Resilienz da wichtig sind und auch der Umgang mit Technologie. Am Ende ist Technology oder Digital Literacy ja auch die Fähigkeit, Informationen auch aus diesen Technologien auch zu verarbeiten und das für die Aufgaben zu nutzen.
Wenn wir jetzt gerade über Veränderungsbereitschaft reden, es wird der Versicherungsbranche immer ein bisschen nachgesagt, nicht so veränderungsbereit zu sein. Kann man, glaube ich, diskutieren, weil wenn sich so ein Geschäftsmodell so lange hält, muss man ja auch irgendwie sich stetig verändern und anpassen. Aber Robert, siehst du das schon mit Blick auf die Branche, dass das die gleichen Entwicklungen sind oder nochmal speziellere Sachen, gerade was die Entwicklung von besonderen Fähigkeiten oder Zukunftsfähigkeiten angeht?
Ein bisschen was von beidem. Melina hat es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass das natürlich am Ende nichts ist, was allgemeingültig für jede Branche, jedes Unternehmen, jede Person gilt, sondern eben zum Beispiel für die Versicherungsbranche eine relativ spezifische Ausprägung haben wird. Und dann gibt es halt Fähigkeiten aus meiner Sicht, die in der Versicherungswelt eine größere Rolle spielen, auch in der Zukunft eine größere Rolle spielen werden, und andere, die in Anführungszeichen vielleicht nicht ganz so wichtig sind im Vergleich zu anderen Branchen, wo die vielleicht eine andere Relevanz und Wichtigkeit besitzen. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass man die Versicherungsbranche da im Besonderen betrachten sollte, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil es eben eine eigene Branche ist und die, wie du ja gerade schon angesprochen hast, schon eine lange Zeit existiert, dementsprechend auf festen Füßen gebaut ist, kann man sagen, weil es einfach schon seit Jahrhunderten funktioniert. Umgekehrt natürlich die Versicherungsbranche sich nicht dem entziehen kann, dass um sie rum und in der Branche sich viel verändert. Und da gibt es Unternehmen, die kommen da schneller und effizienter voran. Und da gibt es auch Unternehmen, die nicht so schnell und effizient vorankommen. Auch da ist es halt eher dann, da ist man wieder auf so einer individuellen Ebene. Und wenn man sich so die Top 5 Skills vorhin angeguckt hat, also analytisches Denken, kreatives Denken und diese technologische Kompetenz, digitale Kompetenz, das ist schon was für die Versicherungswelt, das besonders wichtig ist, weil wir es hier halt einfach auch mit diesem nicht fassbaren, intangiblen Gut zu tun haben und dementsprechend man Bilder für Kunden und Kundinnen entwerfen muss, Veränderungen im Leben der Kunden und Kunden um sie rum. In der VUCA-Welt verändert sich für Kunden und Kundinnen ganz viel und als Versicherungsbranche, als Begleiter und ja, Risikenminimierer muss man sich dementsprechend ja auch auf Kunden und Kundinnen anpassen können, einstellen können, um dort wirklich der passende Begleiter auch zu sein. Von daher ist die Versicherungswelt davon schon sehr betroffen aus meiner Sicht.
Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, wie es auch die Unternehmen betrifft, weil erstmal ist man ja bei diesen Skills auf der Ebene des Einzelnen, der einzelnen Person, ne? Was die so für Skills mitbringt. Aber wie nehme ich denn das Thema als Organisation an? Also nicht nur, um meine Mitarbeitenden weiterzubilden und zu befähigen, sondern wie muss ich vielleicht mich selber auch aufstellen organisatorisch, damit das überhaupt möglich ist und funktioniert?
Also es gibt der ganz kleine Werbeblock. Wir intern beschäftigen uns natürlich auch ganz viel damit und ein Kollege von uns, der Steffen Rohr, bietet auch gerade intern für uns eine Lernreise zur Selbstorganisation zum Beispiel an. Und da sieht man das mal übertragen auf die Versicherungsbranche, dass man schon irgendwie einen strukturierten Ansatz braucht, um diese Future Skills und überhaupt Veränderungen für Mitarbeitende begleiten zu können, um die halt, immer, wie man immer so schön klassisch sagt, sie auch mitzunehmen und sie nicht allein auf der individuellen Ebene mit diesen Veränderungen zu lassen und dann zu erwarten, irgendwie werdet ihr das schon allein schaffen, sondern es ist schon die Anforderung an ein Unternehmen, dort Pläne und gerade wenn sich solche Dinge, muss ich nochmal auf Generative AI zurückkommen, solche Dinge verändern und auf einmal auftauchen, die vor einem Jahr noch keine Rolle gespielt haben, dann hat man schon die Aufgabe als Unternehmen, seine Mitarbeitenden darauf einzustellen und die Fähigkeiten auszubilden, die man braucht, um zum Beispiel Generative AI nutzen zu können. Und das kann man nicht erwarten, dass das auf einer individuellen Ebene passiert, sondern das muss halt auf einer strukturierten Organisationsebene passieren.
Genau, am Ende ist der Kompetenzaufbau ja auf drei Ebenen. Also einmal bei mir als Individuum, was ich für meine Aufgaben brauche, um die gut erledigen zu können. Auf Teamebene, wie kann ich auch gut miteinander interagieren? Also auch das gemeinsame Lernen im Team spielt da ja auch eine Rolle. Und auf Organisationsebene ist es dann eben genau dieses Thema in die Zukunft schauen und rückwärts zu gucken, welche Kompetenzen brauche ich denn für mein Zukunftsbild? Und da auch im Gesamten das eben zu analysieren, wo stehen wir gerade? Mit den Kompetenzen, welche Kompetenzen sind gerade da, wie stark ausgeprägt und wie brauchen wir das dann auch in Zukunft?
Was die, glaube ich, die meisten Leute jetzt gleich vor Augen haben, ist, wenn man an solche Kompetenzen denkt, wie Selbstorganisation und Weiterbildung und lebenslanges Lernen, ist, dass das auch in so einer ganz hierarchiefreien Umgebung stattfinden muss. Ihr seid jetzt vielleicht nicht unbedingt auch die absoluten Expertinnen und Experten für Organisationsentwicklung. Das ist ja nochmal ein ganz eigener Zweig, weiß ich. Aber glaubt ihr, dass sowas auch in einer eher hierarchischen oder klassischen Umgebung funktionieren kann? Oder muss man dann auch quasi das Organisationsmodell einmal komplett wechseln, wenn man das den Leuten ermöglichen will?
Den Aufbau der Kompetenzen quasi? Das geht auf jeden Fall auch in einer hierarchischen Umgebung, weil am Ende geht es darum, was es für Lernformate sind und die können auch beispielsweise, wenn man jetzt Weiterbildungsprogramme hat und da verschiedene Unternehmen entwickeln ja auch verschiedene Weiterbildungsacademies und Co., wo vielleicht auch der Fokus schon auf den Future Skills an der einen oder anderen Stelle liegt und dann einfach ganz gezielt zu sagen, das sind die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, sei es jetzt beispielsweise aktives Lernen oder eben der Umgang mit Veränderung, da dann eben Formate anzubieten für die Mitarbeitenden, für die Teams, virtuell, hybrid, in Präsenz, also da auch verschiedene Dinge anzubieten, um da ganz individuelle Lernreisen gestalten zu können. Also es geht, bin ich der Meinung, auch in hierarchischen Unternehmen. Dafür muss die Organisation noch gar nicht in so einem oder in einem selbstorganisierten Team arbeiten.
Ich würde zumindest mal die Herausforderung mit aufwerfen. Also ich sehe das in großen Zügen ähnlich wie Melina. Ich würde an bestimmten Stellen zumindest sagen, dass es für Unternehmen, die noch sehr klassisch hierarchisch organisiert sind, bei bestimmten Fähigkeiten, die bei Mitarbeitenden dann auch nachhaltig ausbilden zu können, wenn man sowas wie Selbstorganisation oder auch kreatives Denken mal nimmt als zwei Beispiele und man sich dann ein sehr klassisch strukturiertes hierarchisches Unternehmen vorstellt und dann aber auf der in Anführungszeichen untersten Ebene des einzelnen Mitarbeitenden Kreativität und Selbstorganisation erwartet, während ja die Organisation von oben nach unten funktioniert und Kreativität insofern eingeschränkt ist, dass man halt bestimmte Aufgabenportfolios hat und bestimmte Dinge tut, immer wieder und jeden Tag, dann hat das bestimmte Herausforderungen. Man kann das bestimmt trotzdem schaffen, aber es ist sicherlich leichter für Unternehmen, dann diese speziellen Fähigkeiten beispielsweise auszubilden, wenn auch das Setting dafür selbst organisiert und kreativ ist.
Auf jeden Fall, weil man lernt ja am Ende auch am besten, indem man es anwendet und tut. Und wenn man dann auf solche Hürden stößt, wo das dann schwierig ist, das gelernt auch irgendwo in die Umsetzung zu kommen, beziehungsweise dann ja auch schnell eine Frustration vielleicht auch auftritt, könnte das ein Punkt sein.
Also ich habe heute so ein bisschen gelernt, also es gibt verschiedene Skills, die in der Zukunft wichtig werden. Das sind eher Soft Skills. Es klingt immer so ein bisschen despektierlich, aber es ist ja gar nicht so gemeint. Also nicht hartes Lernen, auswendig Lernen von Fakten, von Kompetenzen, sondern eher die Möglichkeit, die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, sich auf neue Dinge anzupassen, weil die Welt eben so, wie sie ist und wahrscheinlich auch sich nicht zurückdrehen wird an der Stelle. Und dass sich auch Organisationen dem ein bisschen anpassen muss. Aber was ihr aber auch gesagt habt, ist sozusagen, alle müssen einmal selber auf sich selber gucken, was will ich erreichen, und so ganz generelle Aussagen, die für jedes Unternehmen, für jede Branche zutreffen, kann man da gar nicht treffen, oder? Gibt es dann einen Rat, den ihr in einem Unternehmen was sagen würdet, so jetzt, okay, das klingt ja gut, das klingt ja wichtig, oder muss ich mal ran, aber was mache ich denn jetzt? Wie fange ich denn da am besten an? Das ist dann doch wie so oft ein breites Feld, Melina.
Ja, genau. Es gibt auch da wie so oft kein Copy-Paste von einem auf das andere. Also ich glaube, an sich vom Vorgehen her, was ähnlich ablaufen kann, ist eben erst einmal zu schauen, welche Kompetenzen in Bezug auf die Future Skills, wie stark sind die ausgeprägt bei uns, Zukunftsbild, wo wollen wir hin, und diesen Abgleich da auch zu machen, also vom Jetzt in die Zukunft, wie können wir dann daraus auch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen ableiten?
Ja, da kommt der Zukunftsforscher, Entschuldigung, da kommt der Zukunftsforscher in mir auf jeden Fall zum Tragen, und der Rat, den ich da geben kann, wenn ich einen geben müsste, würde ich den geben, zu sagen, fragt euch selbst als Unternehmen, habe ich eigentlich ein wirklich wünschenswertes Zukunftsbild? Und verstehe ich, dass es unterschiedliche Zukünfte geben kann und wird? Also, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, was in den nächsten 10 Jahren passieren wird. Und wenn das als Grundkompetenz im Unternehmen ausgebildet ist, dass ich die Unsicherheit der Zukunft und gleichzeitig ein positives Bild davon entwickeln möchte und dann dahin möchte effizient, dann ist man, denke ich, schon auf einem ganz guten Weg, weil darauf aufbauend kann man dann relativ effizient einfach einzelne Schritte definieren. Und das ist dann wiederum eine große Stärke von Versicherungsunternehmen, Prozesse zu gestalten, die dann auch wirklich gut funktionieren. Dafür brauchst du halt das Zukunftsbild. Und das wäre der Rat, den ich geben würde.
Mhm. Wir haben ja am Anfang über eure super Skills gesprochen, deswegen würde ich das am Ende auch nochmal gerne tun und euch fragen, gibt es denn bestimmte Fähigkeiten, die ihr gerne dieses Jahr oder in Zukunft noch weiterentwickeln oder schärfen wollt, Robert?
Da gibt's welche, ja. Also aus beruflicher Sicht beschäftige ich mich einfach gerade sehr viel mit dem Umgang mit künstlicher Intelligenz und der Kommunikation zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. Auf privater Ebene würde ich mir manchmal wünschen, noch ein bisschen mehr Kreatives in mir zu finden. Aber das verfolge ich ehrlicherweise auch nicht so gezielt.
Ja, mir ist auch als allererstes das Thema Generative AI in den Kopf geschossen. Also da, ich glaube, das ist einfach ein Thema, das ist seit letztem Jahr da und das wird uns begleiten, und da einfach Kompetenzen aufzubauen, wie gehe ich damit um, da auch dran zu bleiben immer. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das nehme ich mir für das Jahr auch mit.
Mit Melina Friedrich und Robert Schnökel habe ich über das Thema Future Skills gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide.
Dankeschön.
Danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne rein in unsere anderen Folgen. Abonnieren Sie den Podcast, wenn Sie denn mögen. Sie finden uns unter dem Namen Versicherung 360 auf so ziemlich allen bekannten Podcast-Plattformen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.